Seit Anfang diesen Jahres gibt es einen neuen Rekord. 2.695.000 Euro. 2.695.000 Euro. Das ist der bisher höchste Preis, der jemals für einen einzelnen Fisch bezahlt worden ist. Und zwar auf der Neujahrsaktion auf dem Fischmarkt in Tokio, vor ein paar Wochen eben. Das hat ein Sushi-Lokalkettenbesitzer hat diese Summe für einen 278 Kilogramm schweren Thunfisch bezahlt. Stattliche Summe, ja, 2,7 Millionen Euro für einen einzigen Fisch. Im See Genezareth gab es natürlich keine Thunfische. Ja. Damals wie heute waren die wirtschaftlich interessanten Fische anscheinend der sogenannte Petrusfisch, eine Art Buntbarsch und eine Sardinenart, also nicht ganz so große Fische. Und trotzdem gab es damals auch einen bemerkenswerten Fang, zumindest was die Menge an Fischen anging. Da haben eben Simon Petrus und seine Kollegen diesen riesigen Fischzug getan, wahrscheinlich auch ein Rekordfischzug, würde ich mal vermuten. Und deswegen wird dieser Abschnitt im Lukas-Evangelium auch gern betitelt mit der Fischzug des Petrus oder der Fischfang des Petrus. Doch das eigentlich Bemerkenswerte an diesem Abschnitt ist ja, dass am Anfang dieser Geschichte Simon Petrus ein ganz normaler Fischer ist und 11 Verse weiter, am Ende der Geschichte, ist er ein hingegebener Nachfolger von Jesus Christus. Und da stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich in diesen 11 Versen passiert? Und darum geht es eben heute in der Predigt. Also die Frage ist sozusagen, was muss denn eigentlich passieren, dass aus Fischern Jüngern werden oder auch heute, dass aus normalen Menschen Nachfolger von Jesus Christus werden? Ich lese den Text aus dem Lukas-Evangelium in der Luther-Übersetzung, Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge zu ihm, also zu Jesus, drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ich möchte den Text von zwei Seiten her beleuchten. Zum einen möchte ich sehen, anschauen, was Gott tut, was Gott in der Person Jesus, wie er handelt in dieser Geschichte, und danach, was denn Simon Petrus tut, wie er in der Geschichte handelt. Und dann möchte ich noch einen kleinen Ausblick geben. Vorab vielleicht noch zur Bezeichnung von Simon Petrus. Der hatte ja zu dem Zeitpunkt von Jesus noch nicht diesen Beinamen Petrus erhalten. Ja, Petrus, der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will, das hat Jesus ja erst später zu ihm gesagt. Deswegen wird er in diesem Abschnitt auch eigentlich immer als Simon bezeichnet, bis auf eine Stelle, und ich werde mich dran halten. Also was tut Gott in dieser Geschichte? Ich denke, die erste offensichtliche Antwort auf die Frage, was muss passieren, damit ein Mensch ein Nachfolger von Jesus wird, ist einfach, ja, fast schon banal: Es muss ein Wunder passieren. Es muss ein Wunder geschehen. Aber welche Art von Wunder? Denn dieser Fischfang war ja gar nicht das erste Wunder, was Petrus hier erlebt hatte mit Jesus. Im vorhergehenden Kapitel des Lukas-Evangeliums können wir nachlesen, dass Jesus im Haus von Simon dessen Schwiegermutter von einem schweren Fieber geheilt hatte. Und wie dann die ganze Nacht lang Menschen in das Haus kamen von Simon, wo Jesus weiterhin Kranke, Besessene, alle heilte, die dort hingebracht worden sind. Das heißt, Simon hatte schon hautnah erleben können, wie Jesus Wunder tut. Heilungswunder im eigenen Haus. Und doch waren es nicht die Heilungswunder, die ihn zum Jünger gemacht haben, sondern dieses Fischfangwunder. Und das hat mich gewundert. Wenn ich jetzt auf einer Skala sozusagen die Bedeutsamkeit von Wundern einstufen müsste, also sagen wir mal 10 besonders bemerkenswerte, erstaunliche, spektakuläre Wunder, die auf YouTube sofort von 0 auf 1 Million Klicks kommen würden, ja, und auf der anderen Seite auf 1 vielleicht so Wunder, die zwar schon Wunder sind, aber einfach nicht so spektakulär, dann hätte ich jetzt gesagt, Heilungswunder, ja, wo Menschen also von schweren Krankheiten geheilt werden, vielleicht von lebensbedrohenden Krankheiten geheilt werden, die müssten doch viel höher einzustufen sein als dieses Fischfangwunder, was ja letztlich nur ein materielles Wunder ist. Ja? Also die haben halt einen Rekordumsatz eingefahren, wenn man so möchte. Aber es hat doch nicht so diese lebensverändernde, bedeutsame Bedeutung wie eine Heilung. Aber offensichtlich geht es nicht darum, ja, wie ich diese Wunder einstufen würde. Es gibt diese Skala wahrscheinlich nicht bei Gott. Sondern Gott möchte anscheinend im Leben von Menschen Wunder bewirken, die diese Menschen zu diesem Zeitpunkt erreichen, im Herzen erreichen. Und bei Simon war das eben genau dieser Fischfang, der allem widersprach, was er in seiner langjährigen Berufserfahrung gelernt hatte, das dort passiert war, wo er tagtäglich arbeitete, wo er wahrscheinlich überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass hier jetzt ein Wunder passieren würde. Als er diesen Fischfang sah, dadurch, in diesem Moment ist ihm klar geworden, dass das, was hier und jetzt passiert, auf dem See, mit Jesus, dass das auf das ja, wundersame, allmächtige Handeln eines heiligen Gottes zurückzuführen war. Dass es nichts mit dem zu tun hat, was sonst normalerweise passiert, dass hier wirklich Gott selbst eingegriffen hat. In dem Moment wurde ihm auch klar, dass Jesus, den er ja schon vorher kannte und auch achtete und respektierte, dass dieser eben mehr war als nur ein Rabbi und Wunderheiler, dass er hier wirklich dem heiligen und wahrhaftigen Gott begegnet. Und in dem Moment ergriff ihn ein Schrecken, heißt es, oder auch ein Schaudern oder Staunen, heißt es in anderen Übersetzungen. Ich denke, es ist schwer, in Worte zu fassen, was so passiert, wenn man plötzlich im tiefsten Herzen begreift, hier ist Gott selbst gegenwärtig, hier ist Gottes Heiligkeit da. Schrecken, Staunen, Schaudern, auf jeden Fall ein überwältigendes Gefühl, was ihn in dem Moment auch seine eigene Sündhaftigkeit und seine Unzulänglichkeit bewusst gemacht hat. Und daraufhin konnte er gar nicht anders, als sich Jesus zu Füßen werfen und ihn zu bitten, geh weg von mir. Denn in alttestamentlicher Tradition musste er davon ausgehen, dass jeder, der den heiligen Gott tatsächlich sieht, sterben muss. Ja, ich habe mich ja erst gewundert, wieso sagt er, geh weg von mir. Aber ich denke, das kommt aus seiner sozusagen alttestamentlichen Tradition. Man musste davon ausgehen, man kann nicht bestehen vor dem heiligen Gott als Mensch, als sündiger Mensch. Aber Jesus geht nicht weg. Denn durch Jesus haben wir ja eben auch als sündige Menschen Zugang zu diesem heiligen Gott. Und so sagt Jesus, fürchte dich nicht. Und ich denke, es ist dieses kombinierte Handeln von Jesus. Also einerseits dieses wunderbare, mächtige Eingreifen in das Leben von Simon durch dieses Fischwunder, aber gleichzeitig auch diese liebende Annahme, diese Zuwendung durch Jesus. Ich denke, das hat dazu geführt, dass aus dem Fischer Simon der Jünger Petrus geworden ist. Und der Auslöser für Simon war eben dieses Fischfangwunder. Gab es bei Ihnen auch schon mal so einen Auslöser in Ihrem Leben, wo Sie erkannt haben, in meinem Leben wirkt wirklich der mächtige, heilige Gott? Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich wie mir und Sie haben auch so eine Skala im Kopf. Ja, zu sagen, ein Wunder ist auch nur dann ein Wunder, wenn es so richtig spektakulär ist. Ich glaube aber, es ist jedes Mal ein Wunder, wenn wir erkennen, wie Gott in unser Leben reinwirkt. Ich kann mich auch gut erinnern an den Punkt, wo ich zum ersten Mal erkannt habe, dass Gott in mein Leben hineinwirkt. Bei mir persönlich war es auch nicht so spektakulär wahrscheinlich, aber ja, für mich eben zumindest erinnerenswert. Ich war damals 16, ich saß als Austauschschülerin für ein Jahr in Neuseeland und war dort in einer christlichen Familie gelandet. Dort bin ich mit denen in die Kirche gegangen, habe zum ersten Mal wirklich vieles über Jesus erzählt bekommen, habe Jesus dort richtig persönlich kennengelernt. So oder ähnlich habe ich die Geschichte oft erzählt. Aber so eigentlich entscheidend war auch für mich dieser eine Moment, in dem mir plötzlich klar geworden ist, dass Jesus ja praktisch keine Kosten und Mühen gescheut hat, um mich zu sich zu rufen. Er hat mich ja quasi ans andere Ende der Welt verfrachtet, ja, von Deutschland bis nach Neuseeland. Er hat diese Familie dazu gebracht, mich aufzunehmen. Er hat so viele Menschen dazu gebracht, sich mit mir auseinanderzusetzen. Ja, wieso denn eigentlich mit mir? Ja, um mir von Jesus zu erzählen. Und als mir klar wurde, wie Gott das alles so wunderbar zusammengefügt hatte, war ich überwältigt. Ich konnte gar nicht begreifen, dass Jesus so etwas für mich tun würde. Auch mir ist in dem Moment klar geworden, dass ich ja total unwürdig bin. Wieso denn für mich? Ich bin doch auch ein sündiger Mensch. Das kann doch alles nicht sein. Und da hat sich mir dann eben diese Liebe erschlossen von Jesus, diese Gnade, das Evangelium. Aber der Auslöser war, dass ich erkannt habe, wie Jesus in mein persönliches Leben eingegriffen hat. Ganz ohne Fische, ganz ohne Heilungen, aber für mich trotzdem ein Wunder, das Gott getan hat. Lassen Sie uns auch anschauen, was denn Simon in dieser Geschichte getan hat, wie er gehandelt hat. Und dazu möchte ich nochmal an den Anfang der Geschichte zurückkehren. Versetzen Sie sich mal in Simons Lage. Nach einer langen und harten, durchgearbeiteten Nacht sind Sie jetzt am Seeufer mit seinen Kollegen und Sie sind dabei, die letzten Arbeiten fertig zu machen, die Netze zu waschen, bevor Sie endlich Feierabend machen wollen. Ich denke, nach einer durchgearbeiteten Nacht ist man ja immer erschöpft, ist man immer müde. Wenn aber dann diese Arbeit auch noch vollkommen erfolglos war, weil sie hatten ja nichts gefangen, dann kommt da sicherlich auch noch Frust dazu. Also ich denke, die waren fertig und am Ende. Und das Letzte, wozu sie Lust hatten, war ein großes Predigt-Event mit einer riesen Menschenansammlung. Aber nimmt Jesus Rücksicht darauf? Kein Stück. Er kommt mit einer großen Gefolgschaft von Menschen direkt an den See, wo Simon und seine Kollegen sind. Diese Menschen wahrscheinlich auch alle ausgeschlafen und fit, ja, voller freudiger Erwartung auf dieses Predigt-Event. Aber damit nicht genug. Jesus bittet Simon auch noch darum, sein Boot auch als Kanzel, als Predigtbühne nutzen zu können. Wozu Simon es dann auch noch ein Stück auf den See hinausfahren musste, damit Jesus eben mit seiner Predigt möglichst viele Menschen erreichen konnte. Ich denke, in der Situation hätte Simon es ja auch sagen können, Herr Jesus, du weißt, wie sehr ich dich schätze, aber kannst du bitte nur heute einen anderen Ort zum Predigen finden? Aber das tut er nicht. Ja? Wir lesen gar nichts davon. Offensichtlich befolgt er ohne ein Wort diese Bitte von Jesus, lässt ihn in sein Boot, fährt ein Stück raus und lässt ihn dort predigen. Über den Inhalt der Predigt lesen wir nichts. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass die einfach zu müde waren, um mitzubekommen, was da gepredigt wurde. Ich weiß es nicht. Als Jesus dann aber fertig war mit seiner Predigt, und ich stelle mir vor, wie Simon denkt, endlich, jetzt kann ich endlich heim, sagt er doch zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Ernsthaft? Jetzt? Und hier erlaubt sich Simon dann einen kleinen Kommentar. Er sagt nämlich, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Für mich klingt das jetzt so, als würde er eigentlich sagen wollen, das macht doch auch gar keinen Sinn, Jesus. Wieso soll ich das denn jetzt tun? Und eigentlich wollte er das wahrscheinlich nicht tun. Aber offenbar besinnt er sich noch eines Besseren, denn er fährt fort. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Das ist doch echter Gehorsam. Das ist ja die Art von Reaktion, die ich mir von meinen Kindern wünschen würde. Ja, wenn ich ihnen sage, geht Latein lernen, macht eure Hausaufgaben, räumt eure Zimmer auf. Die erzählen mir dann auch gern lang und breit, wieso und warum das jetzt überhaupt nicht geht. Ja, warum das auch gar nicht notwendig ist und total unsinnig ist, was ich da von ihnen verlange. Aber diesen zweiten Teil, aber auf dein Wort hin tue ich es trotzdem, ja, noch nie gehört. Aber Simon, obwohl er müde und fertig ist und obwohl er ja weiß aufgrund seiner Expertise als Fischer, dass diese Anweisung, tagsüber fischen zu wollen, also die haben ja nicht ohne Grund nachts gefischt, ja, tagsüber macht es halt keinen Sinn zu fischen, trotzdem befolgt er die Anweisung. Und das ist doch wirklich gehorsam. Er ist gehorsam, weil er Jesus achtet und respektiert. Das zeigt sich auch in seiner Anrede Meister, so hat man damals Vorgesetzte respektvoll angesprochen. Und dieser Gehorsam hat ihm dann ermöglicht, dieses Wunder zu erleben. Es ist mir auch wichtig, an der Stelle zu erwähnen, dass es hier sicherlich keinen Automatismus gibt. Also wir sind gehorsam, Gott schenkt Wunder, wir sind nicht gehorsam, Gott schenkt keine Wunder. So ist es garantiert nicht. Und wir finden ja auch in der Bibel alle möglichen Prominenten, auch Beispiele von Menschen, die überhaupt nicht gehorsam waren und denen Gott dann trotzdem oder vielleicht deswegen sozusagen ja, da direkt eingegriffen hat. Man denke an Jona, ja, der wollte in die andere Richtung gehen, als Gott ihm gesagt hatte, ist dann in einem Wal gelandet und wurde da auf wundersame Weise gerettet. Oder auch Paulus, als er noch Saulus war, auf dem Weg nach Damaskus, dort wollte er Christen verfolgen. Gott hat sich ihm auf wundersame Weise offenbart. Ja, also ich denke, so einfach ist es nicht. Aber in dieser Geschichte, in diesem Beispiel, zeigt sich, wie der Gehorsam von Simon ja, ihm ermöglichte, was ganz Tolles zu erleben, ein ganz großer Segen darin gesteckt hat. Echte Nachfolge ist allerdings mehr als nur Gehorsam. Und das zeigt sich auch im letzten Abschnitt unseres Textes. Nach dem Erleben dieses Wunders und nach der Erkenntnis und des Hinwerfens vor Jesu Füße kommen von Jesus nämlich gar keine Anweisungen mehr, die man gehorsam befolgen könnte. Stattdessen erhält Simon hier eine Verheißung von Jesus. Von nun an wirst du Menschen fischen. Und Simons Antwort darauf ist auch mehr als einfach nur ein Befolgen von Anweisungen oder von Bitten. Denn jetzt, wo er Jesus gesehen hat, wo er ihn erkannt hat als den, der er ist, kann er eigentlich nur noch reagieren mit 100% Vertrauen, mit Hingabe. Er muss davon ausgehen, dass Jesus Gott ist, dass was er sagt, was er tut, was er verheißt, sich erfüllen wird. Auch erkennt er, dass es offenbar nichts mehr gibt, was auch nur annähernd so wichtig sein kann wie Jesus. Auch dieser Fischfang, der ja wahrscheinlich sein Rekordfischfang war, ja, der größte Erfolg seiner Karriere, nehme ich an, der bedeutet plötzlich nichts mehr. Und so antwortet er mit Vertrauen und mit Nachfolge auf diese Verheißung. Und der Text endet: Sie verließen alles und folgten ihm nach. Ich fasse nochmal zusammen, bevor ich einen kleinen Blick drauf werfen möchte, wie es weiterging. Jesus wirkt auf wundersame und gleichzeitig aber auch ganz persönliche Art und Weise in das Leben von Menschen hinein und offenbart sich ihnen auf diese Weise sowohl in seiner Allmacht und in seiner Heiligkeit, wie auch seine Liebe, seine Zuwendung und seine Gnade. Wenn Sie so ein Erlebnis schon hatten, dann erinnern Sie sich doch nochmal ganz bewusst daran. Danken Sie Gott dafür, loben Sie Gott dafür und erzählen Sie es weiter. Vielleicht gerade auch dann, wenn es nicht so spektakulär ist. Ja? Vielleicht ist es genau dann eine Ermutigung auch und ein Zeugnis für andere Menschen. Und wenn Sie das noch nicht erlebt haben, so Ihr ganz persönliches, wundersames Eingreifen Gottes in Ihr Leben, dann möchte ich Sie bitten, offen zu bleiben. Ja, vielleicht braucht es ja auch nur noch ein Puzzleteil, bevor sich Ihnen dieses Bild erschließt, wie Gott eben doch schon jetzt am Wirken ist, auch in Ihrem Leben. Wenn Sie Jesus als den erkannt haben, der er ist, dann wünscht er sich auch von Ihnen mehr als nur Gehorsam. Er wünscht sich, dass wir ihm nachfolgen. Ich finde, das kann auch beängstigend klingen. Ja, da steckt schon auch ein riesiger Anspruch drin, vor allem wenn wir sehen, wie es ja auch mit Petrus weiterging. Er ist eben zu diesem großartigen Jünger geworden, von dem auch diese Worte kamen: Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, wir haben dich erkannt. Er ist dann zu einem der treuesten und wichtigsten Jünger von Jesus geworden. Er ist zu dem Fels geworden, auf dem Jesus letztlich seine Gemeinde gebildet hat. Ohne Petrus Pfingstpredigt gäbe es auch unsere Gemeinde wahrscheinlich nicht. Wir können aber auch im Neuen Testament nachlesen, dass gerade Petrus, und zwar auch als er schon ein hingegebener Nachfolger von Jesus war, teilweise ja richtig dumme Dinge gesagt und getan hat. Ja, lesen Sie es nach in den Evangelien, kann man schön sehen. Wir lesen auch sehr ausführlich von seinem Scheitern, wo er in dem Moment, wo Jesus ihn am meisten gebraucht hätte, wo er ihm sich wahrscheinlich gewünscht hätte, dass gerade Petrus ihm treu beisteht, nämlich als er gefangen genommen wurde und vor seiner Kreuzigung stand, da hat Petrus ihn verleumdet, ja, hat ihn im Stich gelassen, ist gescheitert. Also auch als Nachfolger von Jesus hat Petrus nicht immer alles richtig gemacht. Und auch wir, fürchte ich, werden als Nachfolger von Jesus nicht immer alles richtig machen. Ja, auch unser Lebenswerk wird nicht immer geradlinig sein. Es wird Brüche geben, es wird Umwege geben. Aber am Beispiel von Petrus zeigt sich eben auch, wie Jesus trotz und in allem bei ihm bleibt. Wie er ihn auch nach seinem Scheitern wiederherstellt. Wie er weiterhin mit Geduld und Liebe in seinem Leben wirkt und ihn auch immer wieder neu ruft und beruft. Und ihm auch immer wieder neue Wunder schenkt. Und ich bin fest überzeugt, dass Jesus das auch hier und heute noch für mich und für Sie tun kann, tun möchte und auch tun wird. Ich bete noch.